Good morning, ladies and gentlemen. I'm Chess.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Chess Freeman. Ich danke Helga für diese sehr inspirierende Eröffnungsrede. Und wenn ich jetzt auf dieses Podium trete, erinnere ich mich an eine Unterredung, die ich vor vielen Jahren hatte mit dem verstorbenen Linus Pauling, der 2 Nobelpreise gewonnen hat, einen für Chemie, einen für Frieden. Ich fragte ihn, er war schon über 90, wie Herr LaRouche. Ich fragte ihn, was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Er antwortete, ich dachte, er würde vielleicht sagen, irgendwas über Vitamin C oder so. Aber er sagte ohne zu zögern. Was ist das? Nie das Geländer loslassen. Ja, wir sind in eine Welt eingetreten, über die William Butler Yeats 1919 sagte, alles zerfällt, das Zentrum nicht mehr hält und reine Anarchie entlässt man auf die Welt. In Europa, in Amerika und Teilen Asiens schwant Unheil. Es herrscht großes Unbehagen, was kommen wird. Es gibt irritierende Tendenzen inmitten politischer Lähmung. Die Demagogie hat Auftrieb und der Gestank des Faschismus liegt in der Luft. Besonders beunruhigend sind die Entwicklungen in der amerikanischen Politik. Das amerikanische Volk beginnt verspätet eine Diskussion über die Rolle der Vereinigten Staaten auf der Welt. Wir Amerikaner hätten darüber schon vor 25 Jahren sprechen müssen, als die Sowjetunion zusammenbrach und der Kalte Krieg endete. Jetzt strahlen wir unter entmutigenden Bedingungen politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf der Welt Differenzen über die Außenpolitik aus. Wenige erinnern sich überhaupt noch an den Optimismus, der herrschte, als Deutschland wiedervereinigt wurde, Europa einig und frei wurde, China sich der kapitalistischen Welt anschloss und Russland anstrebte, sich zu demokratisieren und es ebenso zu machen. Fast niemand sieht heute noch viel Bewundernswertes an den Resultaten der amerikanischen Außenpolitik seit diesen Ereignissen. Einige wenige behaupten, unser Gewalteinsatz hätte energischer und kontinuierlicher sein müssen. Aber die Mehrheit ist überzeugt, dass die jüngsten US-Militärinterventionen kontraproduktiv waren. Immer mehr Amerikaner äußern sich skeptisch über Auslandsinterventionen. In einer Welt voller Mehrdeutigkeiten wird die Entscheidung binär vorgegeben. Seid ihr für oder gegen die Anwendung der amerikanischen Militärmacht? Aber die Trennlinien zwischen den Seiten müssen erst noch klar gezogen werden. Die Debatte wächst als Teil eines Wahlkampfes, der von Unzufriedenheit im Inland geprägt ist und in dem die Außenpolitik höchstens eine Randerscheinung ist. Die Diskussion über Amerikas internationale Ziele und Verantwortlichkeiten hat gerade erst begonnen. Sie ist noch inkohärent und sie ist ebenso verwirrend für die Amerikaner wie alarmierend für ausländische Verbündete, Partner und Freunde. Es fällt den Amerikanern schwer, alternative Wege in der Außenpolitik zu formulieren, aber sie wollen auf keinen Fall weitermachen wie bisher. Sie mögen unterschiedliche Ansichten darüber haben, was weitermachen wie bisher bedeutet. Aber was es auch ist, die meisten wollen es nicht. In der Hinsicht erscheinen die Europäer nicht viel anders. Alle sind sich bewusst darüber, dass große Verlagerungen in der Verteilung von Reichtum und Macht auf der Welt stattfinden. Die allgegenwärtige Malaise erklärt, warum viele in Europa wie in Amerika leeren Slogans hinterherlaufen, die maskiert sind als neue Ideen über die Verwaltung der Grenzen, Immigranten, Außenhandel und Investitionen, Beziehungen zu Verbündeten und Gegnern und Neuerungen in der existierenden Weltordnung. Weitere Unsicherheit entsteht aus Wirtschaftsflauten, die aus politischem Stillstand geboren sind, Versäumnissen des Gesetzgebers in der Haushaltspolitik, radikaler, doch unproduktiver Geldpolitik, Ausbreitung von Autoritarismus, erneuter Antipathie zwischen dem Westen und Russland, so viel unsinnigem Gerede von Leuten mit großen politischen Ambitionen, aber kleinen intellektuellen Fähigkeiten in Amerika wie in Europa. Das Zerbröckeln der Pax Americana trägt beträchtlich zu der neuen Weltunordnung bei. Es ist nervenzermürbend für die Amerikaner und für die ausländischen Verbündeten und Partner der USA. Das Beste, was sich darüber sagen lässt, ist, dass es auch Amerikas Gegner verwirrt. Allerdings ist man sich auch nicht darin einig, wer diese Gegner sind, und noch weniger darin, was sie möglicherweise wollen. Mit dem Verschwinden des messianischen Totalitarismus unterlagen die Amerikaner dem, wie ich es nenne, Feindmangelsyndrom, dem mulmigen Gefühl, das einen erfasst, wenn das eigene Militär- und Rüstungsestablishment keinen offensichtlichen, glaubhaften Feind mehr hat, auf den es sich konzentrieren kann. Die europäische Staatskunst akzeptiert traditionell, dass Verbündete in einer Sache, Gegner in einer anderen Sache sein können, dass militärische Stärke allein auf viele Probleme keine Antwort ist, dass langfristige Interessen manchmal kurzfristige Opfer erfordern und dass es oft klüger ist, mit denjenigen, die begrenzte Veränderungen der existierenden Ordnung anstreben, Aussöhnung statt Konfrontation zu suchen. Aber das sind neue Gedanken für Amerikaner, deren außenpolitische Bildung aus dem Kalten Krieg stammt, als die Diplomatie eher einem Grabenkrieg und keinem Bewegungskrieg ähnelte. Der lange Wettstreit mit der Sowjetunion machte Amerika in vieler Hinsicht einspurig. Washington lernte es, sich erst auf militärische Abschreckung und Strafen durch Sanktionen zu verlegen, bevor es Diplomatie erwog, um den Ursprung der Zwietracht zu beseitigen, der die zu verhütenden Gefahren heraufbeschwor. Und Abschreckung ist problematisch, nicht nur, weil man einen Krieg aus Versehen riskiert, sondern weil sie potenzielle Konflikte lahmlegt und davon ablenkt, statt sich mit ihren Ursachen zu befassen. Abschreckung verhindert unmittelbar Konflikte und kauft der Diplomatie Zeit. Aber wenn es keine Diplomatie gibt, häuft Abschreckung nur Ärger an für später, wenn das Glück sich zugunsten der anderen Seite wendet. Das ist besonders wahrscheinlich, wenn das Machtgleichgewicht sich schnell verändert, wie im indopazifischen Raum. Es sieht so aus, als fingen die Amerikaner an, sich auf dem Weg zu der Erkenntnis voranzutasten, dass die Lösung der Probleme, die streitende Seiten in den Kampf treiben, eine bessere Methode zur Friedenssicherung sein kann, als zu versuchen, das Risiko zu managen, indem man glaubhaft versichert, Gewaltanwendung mit Gleichem zu vergelten. Wenn dem so ist, dann ist das eine gesunde Entwicklung, die wir alle begrüßen sollten. Sie bietet Amerikas Verbündeten und Partnern neue Möglichkeiten, sich Amerikas immer noch enorme Fähigkeit zu nutzen zu machen, um eine bessere Zukunft zu gestalten, lenken und erhalten, als sie sonst aus der gegenwärtigen Weltunordnung erwachsen würde. Aus amerikanischer Sicht jedoch erscheinen Washingtons europäische Verbündete konfuser denn je. Die Europäer reden mit vielen Zungen, die widersprüchlich sind. Der Brexit hat die Verwirrung Europas noch verstärkt. Der Brexit wird die Nachkriegsordnung wahrscheinlich erschüttern, indem die Briten als Mittler zwischen den USA und dem Kontinent entfallen, und er ist möglicherweise ein tödlicher Schlag für die britische Sonderbeziehung zu beiden, Amerika und Europa. All dies, während im Wahlkampf in den USA unüberlegte Vorschläge erschallen für die Neuverhandlung der transatlantischen und transpazifischen Bündnisse der USA, des globalen Handelssystems und der Beziehungen zu Russland und China. Immer mehr Amerikaner verstehen, dass die Vereinigten Staaten, wenn sie sich weigern, auf ihre Verbündeten zu hören, irgendwann keine mehr haben werden. Aber andere fragen, wie Länder, die relativ wenig für ihre Verteidigung ausgeben und dies lieber Onkel Sam überlassen, als gleichberechtigte Verbündete und nicht bloß als Protektorate gelten dürfen. Verbündete sind Länder mit gegenseitigen Verpflichtungen und Verantwortungen, keine einseitig Abhängigen. Die lockere Verwendung des Wortes Verbündeter verhüllt die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten in Asien und im Nahen Osten Mündel- und Satellitenstaaten haben, die sie einseitig unter ihren Schutz gestellt haben, aber keine Verbündeten, die sich zur gemeinsamen Verteidigung verpflichten. Im Gegensatz dazu haben die USA in Europa immer solche Verbündeten gesucht, keine Satrapien oder Anhängsel, erst recht keine Speichellecker. Deshalb haben die Amerikaner das sogenannte europäische Projekt so stark unterstützt. Wenn nun der Versuch der europäischen Einigung ins Straucheln gerät, gilt das auch für die Hoffnung in Amerika, dass Europa einen Rückfall in Ungleichgewichte der Macht und in politisch-wirtschaftliche Zusammenbrüche vermeiden kann, wie sie im letzten Jahrhundert die USA dreimal zwangen, Europa zu retten und schließlich zu besetzen. Offen gesagt, wenn die Europäer unter den gegenwärtigen Umständen weiter als Verbündete gelten und als solche von den Amerikanern gehört werden wollen, dann müssen sie ihre Erwartungen an sich selbst und auch an Amerika ändern. Sie müssen mehr für ihre Verteidigung tun und kohärente Sichtweisen formulieren, was sie von den USA zur Ergänzung ihrer eigenen Macht brauchen und was nicht. Sie müssen das amerikanische Volk überzeugen, dass es im Interesse der USA ist, dass sie dieses, was sie wollen, bekommen. Gleiches gilt für nicht-europäische Partner wie Japan und Südkorea. Die Welt ist wohl oder übel in eine Ära der Transaktionsbeziehungen eingetreten, anstelle von Bündnissen auf der Grundlage der Konfrontation mit einem gemeinsamen globalen Feind oder gegenseitigen Verpflichtungen auf gemeinsame strategische Interessen. Der Ruf nach einer Neujustierung und gleichzeitig Umstrukturierung von Amerikas Verteidigungsgarantien in Übersee erinnert daran, dass die USA 160 Jahre lang umschlingende Allianzen sorgfältig gemieden haben. Diese Haltung endete erst 1949, als die USA zusammen mit Kanada und Europäern die NATO bildeten. Washington wollte der damals wahrgenommenen Gefahr etwas entgegensetzen, das Stalins UdSSR versuchen könnte, nicht nur Europa, sondern die ganze Welt jenseits der westlichen Hemisphäre zu beherrschen oder gar zu erobern, um so viel Macht in der alten Welt anzusammeln, dass sie eine existenzielle Herausforderung für die neue Welt darstellen könnte. Aber die Sowjetunion existiert nicht mehr. Allen heutigen Bemühungen zum Trotz, Russland als unerbittlich räuberisch hinzustellen, droht Europa keine vergleichbare äußere Gefahr wie in der Vergangenheit. Mit amerikanischer Hilfe erholte Europa sich vom Zweiten Weltkrieg und festigte seine demokratische politische Kultur. Es genoss seit dem Ende des Kalten Krieges ein Vierteljahrhundert lang Frieden, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit. Europa ist vielleicht weniger als die Summe seiner Teile, aber es ist nicht schwach. Die europäischen NATO-Mitglieder haben eine viermal größere Bevölkerung als Russland und ein neunmal größeres Wirtschaftsprodukt. Sie bleiben unter den von der NATO angestrebten Militärbudgets, geben aber trotzdem mindestens dreimal so viel oder mehr für die Verteidigung aus als Russland. Einige unterhalten außerordentlich effektive Streitkräfte. Es besteht gegenwärtig keine Notwendigkeit, dass die Europäer sich für ihre Verteidigung hauptsächlich auf US-Kräfte verlassen. Unter diesen Umständen ist es kaum überraschend, wenn immer mehr Amerikaner davon überzeugt sind, dass eine neue Lastenverteilung im transatlantischen Bündnis überfällig ist. Manche fragen, wenn die NATO immer noch die Antwort ist, was ist die Frage? Aber die meisten Amerikaner sind weit davon entfernt, sich von Europa trennen zu wollen. Sie wollen nur eine gleichmäßige, verteilte Sicherheitsbeziehung zu ihm. Der Grund ist, dass aus meiner Sicht, dass drei Kriege im 20. Jahrhundert, zwei heiße und ein kalter, Folgendes gezeigt haben. Europa und Amerika gehören zu einer einheitlichen geopolitischen Zone, in der Sicherheit und Wohlergehen aller untrennbar mit der aller anderen verbunden sind. Eine europaweite Sicherheitsarchitektur ist notwendig, um die Sicherheitskooperation aufrechtzuerhalten und Frieden unter den Europäern zu wahren. Europa braucht Amerikas Beteiligung an seiner Sicherheitsarchitektur, um eine Vorherrschaft seiner größten Macht, Deutschland, auszuschließen und als Ausgleich zu Russland und für eine friedliche Koexistenz mit ihm. Diese Realitäten schaffen einen unausweichlichen Rahmen für transatlantische Zusammenarbeit, aber sie sind nicht selbstvollziehend. Sie werden vom Brexit und ähnlichen Spaltungstendenzen in Europa unterminiert. Sie führen nicht automatisch zu kooperativer Sicherheit, kooperativen Beziehungen zu Russland oder der Türkei, oder kooperativer Stabilisierung der Grenzländer zwischen Eurasien und Europa. Der Entwurf solcher Arrangements erfordert Staatskunst, an der es seit dem Ende des Kalten Krieges offenkundig mangelt. Frieden und Stabilität in Europa und Eurasien erfordern die Erkenntnis in Europa und Russland, dass beide ein lebenswichtiges Interesse an einer weitgehend einigen, florierenden, unabhängigen Ukraine haben. Eine solche Ukraine kann nur entstehen, wenn beide sich zurückhalten und rückversichern. Ein Modell dafür ist der österreichische Staatsvertrag von 1955, der Österreich als souveränen demokratischen Staat mit Garantien für ethnische Minderheiten etablierte. Österreich zementierte seine Freiheit, indem es seine dauerhafte Neutralität zwischen Ost und West erklärte und ein glaubwürdiges Bundesheer aufstellte. Wenn das mit Österreich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges möglich ist, dann ist es auch unter den heutigen, weit weniger konfliktgeprägten Umständen mit der Ukraine möglich. Es wäre im Interesse aller, besonders der Ukraine, die Ukraine sowohl zum Puffer als auch zur Brücke zwischen Europa und Russland zu machen. Europäer und Russen haben inzwischen über jeden Zweifel erhaben bewiesen, dass sie beide bereit sind, Versuche des anderen, sich die Ukraine einzuverleiben oder über sie zu herrschen, zu vereiteln und zu bestrafen. Die USA haben gezeigt, dass man darauf zählen kann, dass sie Europa im Widerstand gegen russische Intervention in der Ukraine militärisch unterstützen. Das Resultat ist eine gefährlich festgefahrene Lage, aber auch eine Chance. Beide Seiten haben die Zwangsmaßnahmen ausgereizt. Keine kann hoffen, aus einem fortgesetzten Wettstreit um die Vorherrschaft in der Ukraine irgendwelche substanziellen Vorteile zu gewinnen. Eine Eskalation der Konfrontation zwischen NATO und Russland ist teuer und riskant. Sie führt zu keinem Ergebnis, das sich eine der beiden Seiten wünschen würde. Gegenseitige Garantien für die Unabhängigkeit und Neutralität der Ukraine nach dem Vorbild Österreichs auszuhandeln, ist die beste verbliebene Option. Aber ohne eine gemeinsame Vision Europas und Russlands als Rahmen für ein solches Ereignis wird man in der Sackgasse bleiben. Dies ist ein Fall, in dem eine große Einigung angesagt ist. Die im Minsker Abkommen vorgesehenen beiderseitigen Rückzüge und Reformen bieten einen potenziellen Ausgangspunkt für einen diplomatischen Prozess zur Konsolidierung des zukünftigen Standorts einer unabhängigen Ukraine zwischen Europa und Russland. Wie bei Minsk ist Europa und nicht Amerika am besten geeignet, einen solchen Prozess zu konzipieren und anzuführen, der Teil einer größeren Vision für kooperative Sicherheit in Europa sein muss. Weise amerikanische Staatskunst würde eine russische Beteiligung an der Regelung der Angelegenheiten in Europa und der eurasischen Landmasse insgesamt begrüßen, anstatt sich gegen sie zu stemmen. Dafür existieren bereits viele institutionelle Rahmen, wie die OSZE, der NATO-Russlandrat, der Europarat, Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und andere. Die Wiedereinbindung des nachrevolutionären Frankreich in das europäische Konzert nach den napoleonischen Kriegen hat gezeigt, wie die Aufnahme früherer Gegner in die Entscheidungsfindung langfristig Frieden und Stabilität in Europa fördern kann. Der Ausschluss des postwilhelminischen Deutschland und postzaristischen Russland aus den europäischen Beratungen nach dem Ersten Weltkrieg wirkte sich nicht gut aus. Diese Erfahrung sollte unmissverständlich klar machen, wie gefährlich es ist, Großmächte von einer angemessenen Rolle bei der Entscheidung über Angelegenheiten, in denen sie ein legitimes Interesse haben, auszuschließen. USA, Europa und Russland müssen sich auch alle an eine Welt anpassen, in der China und Indien neben Japan als asiatische Nationen mit weltweitem Einfluss hinzukommen. Diese Anpassung ist für die USA besonders schwierig. Amerika hat seit 71 Jahren die Vorherrschaft im westlichen Pazifik. Es hat sich daran gewöhnt, der Wächter des globalen Wohls und der unverzichtbare Schlichter von Streitigkeiten in der Region zu sein. Nun muss es auskommen mit einem aufsteigenden China, einem selbstbewussteren Indien und einem unabhängigeren Japan. Existierende Institutionen wie ASEAN sind gespalten und bei der Regelung dieser Fragen ineffektiv. Die sich wandelnden Kräftekonstellationen im Asien-Pazifik-Raum sind vor allem ökonomisch geprägt. Im Gegensatz dazu ist die sogenannte Wiederausrichtung auf Asien der USA fast ausschließlich militärisch. USA, Japan und China rufen aneinander vorbei. Doch stückchenweise entfaltet sich ein Anpassungsprozess unter viel Theatralik um Territorialstreitigkeiten auf dem Meer, an denen die Vereinigten Staaten nicht beteiligt sind. Die enormen Asymmetrien bei dem, was hier für China und für die USA auf dem Spiel steht, sind gefährlich. Um Bismarcks vorahnenden Kommentar über den Balkan 26 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg umzuformulieren: Alle Felsen, Riffe und Sandbänke sind nicht das Leben eines einzigen amerikanischen Soldaten wert. Aber wenn es jemals wieder einen Krieg in Asien gibt, wird es das Resultat irgendeiner dummen Sache im Süd- oder Ostchinesischen Meer sein. Kriege können auch passieren, wenn sie sinnlos sind. In Asien wie in Europa braucht man dringend Diplomatie anstelle militärischer Methoden, mit denen man nichts löst, aber viel riskiert. Indem die USA gegen Russland im Westen und China im Osten drängen, werden beide näher aneinander gedrängt. Um der russisch-chinesischen Partnerschaft etwas entgegenzusetzen, hofiert Japan Russland, aber nicht sehr erfolgreich. China bewegt sich auf Europa zu. Und China, Europa, Japan, Russland und USA hofieren alle Indien, das sich jedoch rar macht. Wir sind in eine Welt vieler konkurrierender Machtzentren und regionaler Konzentrationen eingetreten, in der langfristiger Weitblick und kurzfristiges diplomatisches Geschick hoch im Kurs stehen. Mit der Ausnahme Indiens legt derzeit keine der Großmächte beide Qualitäten an den Tag. Dies ist der globale Kontext, in dem China vorgeschlagen hat, mit einem Netz von Eisenbahnen, Straßen, Pipelines, Kommunikationslinien, Häfen, Flughäfen und industriellen Entwicklungszonen die gesamte eurasische Landmasse zu einigen. Wenn Chinas Konzept ein Gürtel, eine Straße verwirklicht sein wird, dann wird es ein riesiges Gebiet für wirtschaftlichen und interkulturellen Austausch öffnen und Grenzen für internationale Zusammenarbeit abbauen. In einer Zone von 65 Ländern mit 70% der Weltbevölkerung, mit mehr als 40% des Wirtschaftsprodukts, die weit über die Hälfte des gegenwärtigen Wirtschaftswachstums der Welt erzeugt. Die geschätzten Kosten der Projekte, die jetzt schon auf dem Reißbrett existieren, sind mindestens das 11-fache dessen, was für den Marshallplan ausgegeben wurde. Diese massiven Infrastrukturprojekte versprechen eine bedeutende Zunahme der Geschwindigkeit von Transport und Kommunikation zu liefern, Kosten zu senken und eine Menge neuer Arbeitsplätze zu schaffen. Sie werden Russland und Zentralasien mit China wie mit Europa zusammenführen und gleichzeitig Südasien über Land und Meer mit den Märkten und Rohstoffen der Länder nördlich davon, ebenso wie Afrikas, verbinden. Indem es den Landtransport weitaus effektiver macht und ihn an neue Häfen und Flughäfen anbindet, wird das Programm ein Gürtel, eine Straße, die Gewichte zwischen Land und Seemacht verändern, unter anderem in den arktischen Regionen, die jetzt infolge der Klimaveränderung zugänglich werden. Als Konzept ist das Gürtel- und Straße-Programm die größte Kombination von Bauprojekten, die der Mensch jemals unternommen hat. Sein Konzept, sein Potenzial, die globale Geoökonomie und Politik zu verändern, entspricht dieser Größenordnung. Es wird eine größere Bühne für friedliche Zusammenarbeit und Wettbewerb schaffen, als es irgendein Imperium jemals getan hat. Und es wird das ohne militärische Eroberungen oder Gewaltanwendung tun. Es bietet damit ein Gegengift gegen strategische Kurzsichtigkeit, Militarismus und finanzielle Gerissenheit, die die neue Weltunordnung antreiben. Es ist eine Alternative zum Weitermachen wie bisher, die die Welt mit offenen Armen annehmen sollte.